herzlich willkommen zu meinem Podcast Behavioral Economics Change the Game. Mein Name ist Anke Schramm. Ich bin Expertin für Verhaltensökonomie und ich interessiere mich, wie Entscheidungen getroffen werden. Es geht in meinem Podcast, der erste deutschsprachige Podcast, darum, menschliches Verhalten zu erklären und Entscheidungen zu steuern. Und das in einem, ja, unternehmerischen, wirtschaftlichen Kontext. Deshalb ist es mir besonders wichtig, Use Cases vorzustellen, wirklich nah an unternehmerischen Fragestellungen zu sein, um konkret einen Mehrwert zu erzeugen in der gesamten Wertschöpfungskette. Wir Menschen, wir entscheiden uns unbewusst, irrational und vor allem fehlerbehaftet. Wir nehmen da gerne Abkürzungen, um Entscheidungen schnell zu treffen. Und darin sind Modelle, und die zu kennen, hilft natürlich Unternehmen extrem, erfolgreicher zu sein, vielleicht auch einen Wettbewerbsvorteil zu anderen zu erzeugen. Es geht also um Brain and Business und Behavioral Economics wertschöpfend anzuwenden. Ich freue mich heute besonders auf die Folge, weil heute geht es so ein bisschen in eine andere Richtung. Es geht nicht um Endkonsumenten, es geht nicht um direkten Impact in der Customer Journey oder in der Produktentwicklung oder in der Kommunikation, sondern es ist so ein bisschen indirekt. Ich habe Ann-Christine Bredian als Gast. Herzlich willkommen, Ann-Christine.
Hallo, Anke.
Und heute geht es um deine eigenen Erfahrungen und darum, wie diese in Change Management im Coaching übersetzt werden von dir selbst. Und daher auch hier wieder, wie erkläre ich Verhalten von Menschen in Teams, in der eigenen persönlichen Entwicklung, und wie kann ich natürlich die Ursachen identifizieren, um Verhalten zu lenken. Also im Grunde gleiche Logik, Mechaniken, aber in einem anderen Umfeld. Und natürlich, wenn ein Team besser wird, wird auch das Unternehmen besser. Also daher ganz spannend, wie man eigentlich so die Verhaltenspsychologie, Mechaniken in unterschiedlichem Kontext anwenden kann, um Erklärungen zu schaffen. Und wenn ich Erklärungen habe, habe ich natürlich auch Strategien, wie ich etwas beeinflussen kann. Also daher ganz spannend, heute mal in einem anderen Kontext. Ja, Ann-Christine Bredian ist Beraterin bei Accenture und bringt Organisationen durch komplexe Veränderungen von der Strategieentwicklung bis zur menschlichen Seite des Wandelns. Diese menschliche Seite, wir haben uns ja mal kennengelernt in einem größeren Forum, und ich glaube, das war auch, was mich so am meisten beeindruckt hat und warum ich gesagt habe, Ann-Christine, die würde ich gerne in meinem Podcast haben. Diese menschliche Seite, die dich ja selbst nachhaltig auch verändert hat. Du warst selbst in einem Coaching-Prozess, in einem dreimonatigen, und danach hast du dich selbst als systemische Business-Coach weitergebildet und verbindest im Grunde jetzt die strategische Transformations-Know-how mit Coaching-Kompetenz. Und dieses Menschliche, also da sind wir wieder bei so meiner Leidenschaft, Menschen, Verhalten, Erklären, Steuern, und das so in diesem Coaching-Ansatz auch kennenzulernen und deine Begeisterung, die du ja auch von dir selbst und deiner eigenen Leidenschaft her resultiert, das hat mich beeindruckt, und schön, dass du heute da bist. Ich habe auch ein Zitat von dir: Transformation beginnt innen, bei jedem Einzelnen, bei jeder Führungskraft, bei jeder Organisation. Und genau darum geht's. Bevor wir aber ins Interview einsteigen, ich hatte das in der letzten Folge schon angekündigt, ich stelle ein Nudge in jeder Folge vor, und heute ist es Social Proof, Social Comparison Nudge, und passt auch ganz gut zu unserer Diskussion heute, da es um ein Nudge geht, also ein wirkungsvolles Tool in der Verhaltensökonomie, um menschliches Verhalten im Kontext, jetzt im sozialen Kontext, zu verstehen. Es geht um Orientierung, es geht um was machen die anderen, wo kann ich vielleicht lernen und vor allem in unsicheren Situationen. Ich glaube, das kennen wir alles, wenn wir im Ausland sind, wenn irgendwie fremde Kulturen sind, ich nicht so richtig weiß, wie verhalte ich mich vielleicht auch während des Essens, dann beobachte ich erstmal. Ich beobachte, wie andere agieren, orientiere mich daran und fühle mich dadurch sicher. Oder wenn wir im Internet ganz klassisch im Shopping-Modus sind, schauen wir nach Rezensionen, schauen nach Sternchenlogiken, nach Bewertungslogiken und fühlen uns dann in der Entscheidung besser, weil wir sehen, dass andere schon gute Erfahrungen gemacht haben. Das ist dieser Social Comparison Proof. Und es gibt ein ganz berühmtes Experiment dazu. Und das würde ich gerne nochmal kurz vorstellen. Das Hotel Towel-Experiment. Ich weiß nicht, hast du schon mal davon gehört, Hotelgäste, wie die agieren mit ihren Handtüchern? Kennst du das Experiment?
Nee, kenne ich nicht.
Also ich denke mal, wir waren alle schon mal im Hotel und haben uns überlegt, was machen wir mit den Handtüchern? Schmeißen wir sie wieder in die Dusche, dass sie gereinigt werden im täglichen Prozess oder hängen wir sie auf oder manchmal gibt's ja auch so Sticker am Spiegel, so Nachhaltigkeitssticker. Ja, und es wurde tatsächlich in einem Experiment in verschiedenen Stufen probiert, wie die Reaktion der Hotelgäste ist, wenn die Botschaft lautet, bitte helfen Sie der Umwelt und verwenden Sie Ihr Handtuch erneut. Das hat so zu einem mäßigen Erfolg geführt. Ja, manche haben sich da so betroffen gefühlt und auch die Handtücher aufgehängt und nicht einfach irgendwo hingeschmissen zum Reinigen. Die zweite Botschaft war, 75% der Gäste dieses Hotels verwenden ihre Handtücher mehrfach. Okay, der Effekt war schon mal höher, weil es ging um so eine Social Proof, okay, die anderen machen das auch so, okay, gute Vorgabe, Orientierung, das ist so, hilft mir, meine Entscheidung ähnlich zu treffen. Im dritten Case wurde geschrieben, 75% der Gäste in diesem Zimmer verwenden ihre Handtücher mehrfach. Dadurch kam diese Betroffenheit und diese Vergleichbarkeit mir noch näher. Also es ging um mein Zimmer, um mein Bad und letztendlich indirekt um mein Verhalten. Und tatsächlich stieg damit die Wiederverwendung zwischen 30% und 40%. Also extrem hohe Effekte, die wir mit der reinen Ansprache auf Umwelt, auf Nachhaltigkeit, auf bewusstes Verhalten längst nicht erreicht werden konnte. Also umso näher ich selbst betroffen bin und ich selbst in meinem Motiv, in meiner Ansprache aktiviert werde, umso höher ist letztendlich dann auch die Steuerung von meinem Verhalten. Also sehr schönes Nudge-System, was wir alle unbewusst und indirekt auch für uns in unseren Entscheidungen verwenden, ohne dass wir uns da groß Gedanken machen. So, jetzt, liebe Ann-Christine, ich freue mich, dass du da bist und ich habe es ja schon gesagt, ich freue mich, weil du so aus dieser menschlichen, aus dieser eigenen Erfahrung heraus dich ja antreibst und so auch im beruflichen Kontext dich da positionierst. Du hast ja auch zu Beginn mir erzählt in unserem Vorinterview, naja, eigentlich wolltest du Medizin studieren und Psychologie, aber dann hast du doch dich für BWL entschieden, aber immer um dieses Menschliche im Blick zu haben und mir ging es genauso. Also ich hatte wirklich BWL auch studiert und immer gedacht, das ist mir alles irgendwie so ein bisschen trocken und als dann diese verhaltensökonomische und konsumpsychologische Inhalte kamen, da bin ich regelrecht aufgeblüht, dachte, ja genau, das ist es. Und das umzusetzen, das in so einem ökonomischen Ansatz, das hat doch, das macht Spaß und das hat auch einen wirklichen Benefit. Und du hast ja dann auch dich selbst coachen lassen. und hast da sehr viel erlebt. Und deshalb würde ich gerne auch mit dem Thema erstmal einsteigen, weil dich das ja prägt. Und in jedem Gespräch mit dir ist es ganz präsent. Deshalb hattest du ja auch mitunter die Aussage selbstbewusst führen. Da hatte ich dich dann gefragt, ja, was ist denn das? Also führst du oder was bedeutet denn das? Vielleicht steigen wir da mal mit ein. Also wir haben viele Themen. Was heißt es für dich, selbstbewusst führen und sich selbstbewusst sein?
Sehr gerne und auch nochmal ganz lieben Dank, Anke, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute über dieses Thema gemeinsam sprechen. Ja, selbstbewusst führen, absichtlich mit einem Punkt zwischen den drei Wörtern, kommt daher, dass ich mir sage, seit dem Coaching, was ich selbst durchlebt habe oder durchleben durfte, 3 Monate, jede Woche circa 2 Stunden, bin ich mir meiner selbst mehr bewusst. Ich kenne mich besser, ich weiß, wie ich agiere und welche Bedürfnisse dahinter stehen. Und wenn sich meine Stimme meldet, die gerade so ein bisschen ja angesprochen ist, die sich nicht wohlfühlt, dann weiß ich, woher sie kommt. Ja, also ich kann mich nicht mehr belügen, ich kann nicht mehr mit dem Finger auf andere zeigen und meinen, der andere ist gerade schuld, dass es mir so geht, wie es mir geht, nämlich nicht gut oder angespannt oder andere Emotionen, die hochkommen. Das ist das eine. Also führe ich mich dadurch und ich kann auch andere besser führen, ohne meine Verzerrung, die ja jeder hat, und das ist total menschlich, ne? Also wir alle leben in einem System. Wir wachsen nicht alleine auf dieser Welt auf. Wir sind geprägt durch Muster unserer Eltern, unserer Großeltern, Freunde, Arbeitskollegen, durch Glaubenssätze, die sich dann über die Zeit bei uns sehr, ja, festgesetzt haben, wo wir glauben, dass das sind wir, das sind unsere Glaubenssätze. Und dann auch noch diese Säule der Erwartungen. Andere erwarten ja auch was von uns. Und so agieren wir immer mit einer gewissen Verzerrung, wenn wir es nicht wissen.
Exakt, exakt. Also diese Verzerrung, Bias ist ja genau das, was uns stark in unserem Verhalten prägt. Du hast ja schon erläutert, das liegt an vielen Faktoren, Sozialisation, auch evolutionsbedingt. Also wir müssen schnell handeln, um überlebensfähig zu sein. Und ich kann nicht immer alles durchdenken und hochreflektiert Entscheidungen treffen. Sonst würde ich gar nicht zur Aktion kommen. Und umso schneller ich bin, der Autopilot, der mich da durchsteuert, der beinhaltet natürlich Verzerrungen und Fehler. Confirmation Bias ist ja auch so ein schöner Fehler, so ich sehe gerne das, was ich auch sehen möchte. Und du bist aber durch diese Coaching-Zeit natürlich auch sehr bewusst, sehr reflektiert. Also du hast ja eigentlich in diesem Prozess etwas gelernt, was jetzt nicht unbedingt jedem Einzelnen so ad hoc, dass das üblich ist. Also du bist ja ganz stark in dich rein, in deine Glaubenssätze, in deine Verhaltensmuster eingestiegen. Und du sagst ja auch, du kannst dich nicht mehr belügen. Und das ist so, du als Einzelperson, so ein schönes Beispiel im Verhältnis zur Masse, die ja eigentlich ständig in diesem Bias sich verhält. Und deine Reflexion und dein Bewusstsein, was hat es mit dir gemacht, also dieser Prozess, dich nicht mehr belügen zu können? Also was macht es mit dir?
Also ich kann für mich sagen, das Leben ist leichter für mich geworden. Es fühlt sich leichter an. Ich bin nicht mehr in diesem passiven Modus, dass ich sage, der Fehler oder der Grund, wieso es mir so schlecht geht, was ich eben sagte, liegt bei dem anderen, wo ich mich ja herausziehe, herausnehme und dem anderen die Macht darüber gebe, wie es mir geht. Oh. Ich bin durch das Coaching in die aktive Rolle gekommen und gestalte so mein Leben, wie es mir dann passt oder wie es mir gut geht.
Wenn wir mal bei diesem Glaubenssatz nochmal bleiben, hast du ein Beispiel? Also was ist so ein typischer Glaubenssatz, mit dem du arbeitest?
Also bei mir ganz tief saß dieses Thema, ich möchte von allem gemocht werden. dieses Thema des People-Pleasing, das wahren Themen, und es wird sich, meine Hypothese, glaube ich, nie komplett lösen. Mir wird es nie egal sein, was die Menschheit von mir denkt. Weil ich auch ein sehr empathischer Mensch bin und gern mit Menschen zusammenarbeite. Das schon, dennoch nicht zu jedem Preis. Ja. Und das habe ich ganz lange getan. Ich habe diesen Glaubenssatz versucht zu leben und mich dabei selbst vergessen. Na, und das, dieses Thema Ego spielt ja da rein, du hattest eben schon in einen Bias genannt, das steckt ja immer eine psychologische Funktion hinter. Also mir ist ganz wichtig, das einmal zu sagen, das ist alles total begründet, neurologisch. Was da passiert im Gehirn, wieso ich das tue, hinter jedem Handeln, auch wenn ein anderer Mensch das vielleicht überhaupt nicht greifen kann, da steckt immer ein Bedürfnis hinter.
Ja.
Was die Person in dem Moment erfüllen möchte. Und damals, ich habe mich viel angepasst, ich wollte nicht anecken, um eben bestmöglich gut anzukommen bei jedem.
Ja, ja. Ja, du hast ja immer dieses Motiv, das Bedürfnis, und du verhältst dich entsprechend, um zu wirken, um ein Ergebnis zu erzielen. Und so wie du das erklärst, ist dieses Ergebnis jetzt auch gar nicht mehr immer 100% erstrebenswert. Es müssen mich nicht alle mögen. Es ist okay, wenn mich die richtigen Personen mögen, aber es muss nicht für alle funktionieren. Also so verstehe ich jetzt gerade dein Wachstum dahinter auch.
Ganz genau. Und ich habe das ganz intensiv auch im Coaching noch gemerkt. Es gab da einen Moment, also ich muss dazu sagen, ich komme immer an sich mit jedem Menschen total gut klar und ich kann mit jedem sehr gut zusammenarbeiten. Ich bin ein Teamplayer und das ist immer ein Geben und ein Nehmen. Und es gibt ganz, ganz wenige Momente in meinem Leben, wo das nicht so ist, wo ich merke, dieses Bonding entsteht nicht direkt, die andere Person braucht vielleicht mehr Zeit, um mir auch zu vertrauen. Sie hat ja auch Bedürfnisse. Auch dieser Mensch hat Glaubenssätze, Muster und Gründe, wieso sie mich vielleicht nicht so, ich will nicht sagen, anerkennen kann, wieso das nicht so direkt auf dieser anderen Ebene ist, so wie ich es kenne mit anderen. Und das hat in mir Unruhe ausgelöst. Und ich habe den Fehler erst bei der anderen Person gesucht. Ja. Ist natürlich leichter, ne? Wenn ich mit dem einen Finger.
Natürlich.
Die andere Person zeige, hatte ich damals nicht auf dem Schirm vor meinem Coaching, dass ich auch mit drei Fingern auf mich zeige. Und das ist ja die Mehrheit. Und dann bin
aber
ich mal tief reingegangen. Ja?
Ja, nee. Sprich bitte aus.
Ich habe dann verstanden, dass gar nicht die andere Person für mich das Problem ist, sondern ich selbst. Nämlich mein Glaubenssatz, der da gerade wie angegriffen worden. Also in dem Moment konnte ich ja nicht danach leben. Es hat sich jedenfalls für mich nicht gut angefühlt, weil ich mal Widerstand erlebt habe. Zusammenarbeit war gut. Dennoch habe ich gemerkt, na irgendwie, so richtig kommen wir nicht auf diesen grünen Zweig, auf dieses schöne Miteinander, was ich kenne.
Das bedarf einer extrem hohen kognitiven Kompetenz. Also dieses Wissen, also erstmal wahrnehmen, was da zwischen euch funktioniert oder vielleicht ein bisschen gestört ist, darüber nachzudenken, das wirklich so zu verankern, zu bewerten, um dann Rückschlüsse zu ziehen, das ist schon ein sehr stark bewusst getriebener Prozess. Also das ist, ich denke, auch eher außergewöhnlich, umso interessanter, wie du darüber sprichst. Was mir aber noch so ein Gedanke dabei ist, ich muss ja auch nicht mit jedem können. Also zu verstehen, woran es liegt, ist sicherlich ein ganz großer Schritt, um auch zu akzeptieren, dass es mal nicht funktioniert. Das ist ja auch menschlich. Oder wie gehst du damit um?
Auf jeden Fall. Das ist nämlich dann noch der nächste Schritt. Also einmal für mich zu erkennen, aus diesem Grund fühle ich gerade so, aus diesem Grund triggert es mich, dass ich hier merke, wir werden keine ich will nicht sagen Freunde, ich muss nicht mit jedem befreundet sein, aber es war immer das Gefühl bei mir, ich kam mit jedem wunderbar klar. Und dann war da ein Mensch, wo es nicht so harmoniert hat. Und das nächste ist der nächste Schritt, auch mir zu erlauben, ich mag ja auch nicht jeden, dass mich auch nicht jeder mögen muss.
Genau.
Dass ich auch mal anecken darf, was ich mir damals ja bewusst nie erlaubt habe. Das war für mich gar nicht schön, dieser Moment, wenn ich gemerkt habe, ich werde nicht gemocht. Ich habe es ja allen immer recht gemacht, damit ich von jedem gemocht werde. Dass ich nie in diese Situation komme, weil die ist, die fühlt sich für mich, jeder hat andere Themen, ja, die hat sich für mich nie gut angefühlt.
Ja. Ja, sehr, sehr spannend. Vor allem dann auch die Übertragung, also der nächste Schritt, den du dann auch ja gemacht hast für dein eigenes berufliches Umfeld, zu sagen, ich nehme dieses Wissen und werde jetzt auch selbst systemischer Coach und wende dieses Wissen an in Transformationsprozessen, begleitest diese Prozesse, nutzt dieses Wissen. Und wir hatten ja auch, Ego hattest du schon bereits erwähnt, das ist ja mal stärker, mal schwächer ausgeprägt. Und wie gehst du mit dem Thema, also dein eigenes Ego hast du ja jetzt gut erklärt, aber es gibt ja gerade im Coaching von anderen viele Egos, viele unterschiedlichste Verzerrungen. Wie gehst du dann in so einem System damit um? Also jetzt waren wir stark bei dir, aber mal, wie wendest du das an in Coaching? Oder bist du eher im Einzelcoaching oder so im Teamcoaching aktiv? Im Transformationsumfeld?
Ja, ich fange mal einmal mit dem Thema Ego an, bevor ich auf deine Fragen eingehe.
Ja.
Das Ego, das möchte ich hier noch einmal klarstellen. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen denken, Ego bedeutet egoistisch.
Das stimmt.
Dann im Coaching-Prozess.
Negativ geprägt.
Ja, wenn ich vom Ego spreche, dann kommt direkt, ja Moment, ich bin doch nicht egoistisch. Das ist noch was anderes. Ne? Wenn ich egoistisch bin, stelle ich bewusst meine Bedürfnisse über andere. Wenn ich über mein Ego spreche, spreche ich über so einen Dreiklang. Also Selbstbild, Selbstwert, Identität, wie sehe ich mich? Welchen Selbstwert spreche ich mir zu? Wie glaube ich denn zu sein? Das ist was anderes, wie egoistisch zu sein. Ne? Das ist wichtig an diesem Punkt. Und das Ego per se ist nie positiv oder negativ. Es ist einfach da, immer. Es ist unser ständiger Begleiter. Und du hast das eben gesagt, ich habe mein Ego, würde ich schon sagen, sehr gut unter Kontrolle. Es gibt immer Momente. Ich glaube, da kann ich das bis ins Nirvana betreiben. Da werden immer noch Momente sein, wo das Ego mal sich meldet und sagt, ja, Moment.
Ja, hoffentlich.
Die Emotion, jetzt möchte ich hier mal auch wieder gehört werden. Und das ist völlig menschlich. Wir sind ja keine Roboter. So, und dann, wie ich das anwende, erstmal genau so darüber zu sprechen, was wir Menschen für Bedürfnisse haben, wo das herkommt, dass ich das Ego erkläre, wenn ich jetzt im Teamcoaching bin oder ich betreue aktuell eine Reorganisation.
Okay.
Da bin ich nicht in diesem 1:1-Coaching. Da versuche ich eher, die Themen so charmant reinzubringen, dass das Team, dass die Mitarbeiter etwas mitnehmen können und für sich besser durch die Veränderung gehen können. Und auch das Team gemeinsam. Also weg vom Fingerpointing auf das Management, auch schon wieder eine Reorganisation zu. Was kann ich denn für mich tun? Was können wir für uns tun? Damit es uns A besser geht und damit wir B auch als Team mit anderen Abteilungen besser zusammenarbeiten können.
Also Reorganisation, ich denke, das haben viele, viele schon erlebt. Das ist ja erstmal Kontrollverlust. Also da wird über meinen Kopf hinweg Entscheidungen getroffen, organisationische Veränderungen entwickelt und ich bin nicht beteiligt. Also ich fühle mich ja erstmal ziemlich lost. Und dieses Gefühl oder welche Gefühle, welche sind denn da so präsent in so einem Prozess und welche Bedarfe? Also wir kommen ja immer vom Bedürfnis und also gehst du da ganz tief rein in diesen Kontrollverlust und in diese Bedarfe, um dann was zu verändern? Also was ist das Ziel dabei dann in der Begleitung?
Grundsätzlich spreche ich schon genau von diesem Kontrollverlust. Das ist nämlich so das Erste. Es wurde über uns entschieden.
Ja.
Verändert sich etwas für uns und wir wurden nicht gefragt.
Ja, richtig.
Ne? Auch das ist ein Glaubenssatz. Also wieso nimmt es mich denn emotional mit, wenn ich nicht gefragt werde?
Stimmt.
Ja, also wir haben auch immer wieder Reorganisationen. Mich nimmt das überhaupt nicht mit. Sozusagen. Also es ist, ich fühle mich nicht dadurch in meinem Selbstwert eingeschränkt.
Okay.
Weil es für mich, also das ist das Management, das entscheidet und dann mache ich für mich persönlich das Beste daraus.
Hat das was mit Vertrauen zu tun, dass du vertraust, das wird schon richtig sein, die Entscheidungen vom Management?
Ich weiß, dass ich das, ja, Vertrauen auch, und auf der anderen Seite, ich kann es nicht kontrollieren. Was ich nicht kontrollieren kann, und da komme ich auch wieder in die Reorganisation, wenn ich meine Kunden begleite, da sollten wir Menschen, wenn möglich, ganz, ganz wenig Energie oder am besten gar keine Energie drauf verschwenden. Weil das sind Themen, die wir nicht kontrollieren können und die machen uns am Ende des Tages unglücklich. Und wir merken immer wieder, wir haben ja gar nicht die Kontrolle. Wir sind machtlos. Es ist wie eine Ohnmacht. Wir können ja nichts verbessern. Ja, und daraus erstmal zu kommen und das Ganze anders zu sehen, anders zu betrachten, zu verstehen, okay, das kann ich nicht kontrollieren und dann mal die Perspektive zu ändern und darauf zu schauen, was ich ändern kann, schon mal bei mir persönlich. Da mal in die Reflexion zu gehen, das mache ich gerne, was brauche ich denn von mir?
Ja.
Um besser durch die Veränderung zu gehen, was brauche ich von meinem Team und von meiner Führungskraft? Ja, also, und da merken wir, Talk of Influence, manche Themen liegen einfach ganz weit weg. Da brauche ich viele andere Menschen für und vielleicht auch meine Führungskraft und die darüber. Sich aber dann auf diesen inneren Kreis zu beziehen, was liegt bei mir?
Ja. Ist dann das Ziel, durch die, ich sage das dann sehr diagnostischer Prozess dann auch, dass ich mich wohlfühle in dem Wandel, dass ich also diesen gefühlten Kontrollverlust, der ja negativ behaftet ist, zur Seite schieben kann, dass es mir einfach in dem Prozess der Veränderung gut geht, weil ich mir meine eigenen Bedürfnisse bewusster werde. Ist das das Ziel? Ich komme gut und mit erhobenen Hauptes und mit guter Emotion durch diesen Prozess der Veränderung?
Das menschliche Ziel, ja. Und natürlich, wenn wir weiterdenken, eine Organisation, was hat sie für ein Ziel? Ne? Gewinne erzielen, effizient arbeiten. Und wenn wir Menschen nicht mitnehmen in den Veränderungsprozessen, dann wird das Unternehmensziel nur sehr schwer erreicht und wir erleben Hürden auf diesem Weg, Ineffizienzen.
Klar.
Deswegen sage ich, das oberste Ziel natürlich beim Change Management ist genau das, Menschen mitnehmen, sie befähigen, gut durch den Wandel zu gehen. Und natürlich, wieso machen wir das? Ich sage immer, wir arbeiten doch alle in einem Unternehmen für dasselbe Ziel. Ja. Jedes Unternehmen hat ein Unternehmensziel, was es herstellt, was es produziert, anbietet und so weiter. Und dass wir da uns wieder drauf fokussieren können.
Mhm.
Und die Emotionen, wir lassen sie einmal aufleben und das finde ich wichtig, dass die Platz finden im Veränderungsprozess, dass wir auch mal diese harte Business-Seite verlassen dürfen für einen Moment.
Ja. Ja,
wir sind ja total emotional gewesen.
Richtig, also kommen wir wieder zu dem Thema Ego. Wir müssen ja das verstehen, diesen Dreiklang. Und da geht's ja dann auch um Feedback. Also du gibst ja dann in deinem Coaching, transformationsbegleitenden Prozess sicherlich ja auch Feedback. Was wird denn da ausgelöst bei deinem Gegenüber? Weil es geht ja dann doch sehr nah. Also es geht ja erst um das Menschliche. Also erst wenn ich mich wohlfühle, dann kann ich im Team, in dem System mich gut einordnen und dann kann ich fürs Unternehmen auch den höchsten Beitrag leisten. Aber dieses Feedback auf diesem Ego, auf der Ego-Ebene, wie funktioniert das? Welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Grundsätzlich sage ich, Feedback wird dann sachlich verstanden, wenn die andere Person ihre persönliche Geschichte mal ausklammern kann.
Sonst löst es Widerstand aus, wenn man zu emotional betroffen auch ist bei Feedback?
Richtig emotional betroffen. Da sind wir auch wieder beim Ego. Da steht eine psychologische Funktion hinter. Was wird denn ausgelöst, wenn ich Feedback erhalte? Höre ich nur die Botschaft, dass ich etwas besser machen kann? Oder bin ich da die Person? Ich finde das herrlich. Die Karin Kuschig sagt immer, achtet darauf, wie alt der Gegenüber gerade ist. Seid ihr auf Augenhöhe oder ist er gerade das Kind?
Mhm.
Und das finde ich so bildlich, denn wie oft, wenn jeder mal für sich ehrlich ist, jeder, würde ich sagen, gelangt doch mal in dieses Kindesalter zurück, wo wir trotzig sind, wo wir die Schuld bei wem anders suchen, ja, wo wir bockig sind, wie auch immer. Und an diesem Punkt macht es nicht mehr Sinn, sachlich weiterzureden. Und das finde ich auch für Führungskräfte total wichtig zu verstehen. An diesem Moment hilft es nicht, das Gespräch weiterzuführen, sondern wieder auf diese emotionale Ebene zu gehen und zu fragen, was brauchst du denn jetzt von mir? Weil die Person ist ja gerade ganz woanders.
Ja klar, du kannst da über sachliche Themen in dem Moment nicht sprechen.
Genau,
also letztendlich sind wir immer in der Diskussion und ich übertrage das ja dann gerne auch auf Konsumenten, auf generellen Entscheidungsprozesse, immer bei dem Bedarf, bei dem Bedürfnis, bei dem Motiv, bei dem individuellen Ego. Mhm. Egal, ob ich eine Konsumentscheidung treffe oder egal, wie ich mich verhalte im Teamkontext, wir haben jetzt gerade Reorganisation, wir haben Feedback als Beispiel. Das ist total spannend. Ich muss immer in die Tiefe. Weil wenn ich nur das sehe und beobachte, was mir gespiegelt wird, dann habe ich zwar eine Reaktion, aber ich kann ja eigentlich nicht passgenau agieren, weil ich die Ursache dahinter nicht berücksichtige. Also ich muss immer in die Tiefe gehen.
Auf jeden Fall wäre das meine Empfehlung. Und das bringt mich auch immer zu der Frage, ich wünsche mir ja immer, oder ich sage, würde jeder durch ein kleines Coaching gehen dürfen, 3 Monate sein, dann hätten wir, so meine ich, privat, beruflich, weniger persönliche Themen, die uns an unserem Ziel hindern, zu erreichen. Dennoch, jeder muss auch dafür bereit sein. Na, das ist eine Reise, die ist ungemütlich. Nur oberflächlich Themen anzukratzen, wird wenig bringen. Und da ist die Frage, kommen wir dahin und muss jeder dadurch?
Ja, spannend. Ann-Christine, wir haben viel darüber gesprochen und viel inhaltliche Themen, die du selbst erlebt hast, hast du übertragen, können wir übertragen auf Markt, auf Konsum, auf Wechselbeziehungen. Es ist total spannend und es hört auch nicht auf. Also ich freue mich total, dass du da warst und dass es einfach so diese andere Sichtweise du jetzt nochmal mit reingebracht hast. Hast du noch so eine Empfehlung zum Abschluss? Also hattest du ja eigentlich gerade. Eigentlich hast du mir schon die Empfehlung mitgegeben. Eigentlich sollte jeder mal so ein Coaching durchlaufen, um einen bewussteren Umgang damit zu erleben. Eigentlich hast du damit schon einen ganz tollen Tipp gegeben und ich kann das nur bestätigen. Es tut manchmal weh, aber long term hilft es jedem.
Auf jeden Fall.
Ich ende immer gerne auch mit einem Nudge, welches ich dann in dem Fall in der nächsten Folge aufgreifen werde. Und ich glaube, ganz passend ist aus diesem Coaching-Ansatz, aus dem Feedback-Ansatz Mirroring. Wie setzt du das ein, vielleicht noch zum Abschluss? Nutzt du dieses Instrument?
Des Spiegelns, ja. Also grundsätzlich gibt es ja im Coaching schon die Devise, das Umfeld ist ein Spiegel von uns. Und gleichzeitig auch noch aus einem Buch, was mir meine Coaching damals empfohlen hatte, auch super, Rüdiger Dahlke schreibt in Das Schattenprinzip, so heißt das Buch. Da geht es nämlich auch um, ja, sich selbst erkunden, den Schatten erkunden, genau diese Seiten, mein Ego, Seite des Egos. Und da sagt er ganz zu Anfang, meine ich, es ist sehr bildlich, wenn du in den Spiegel schaust, wo drückst du denn einen Pickel aus? Ich hoffe niemals, dass man dann sagt er, nicht im Spiegel,
sondern
bei dir.
Ja.
Das heißt, starte immer bei dir. Und das passt so, wenn du mit einem Finger auf andere zeigst, zeigst du mit drei Fingern auf dich. Also starte immer bei dir und frage dich, was hast du gerade damit zu tun?
Perfekt. Ein besseres Schlusswort kann es nicht geben. Mirroring. Sich selbst als erstes betrachten, bevor man das Spiegelbild mit bewertet zumindest. Werde ich in der nächsten Folge mit aufgreifen. Ich sag jetzt danke. Danke, dass du da warst. Danke für dieses morgendliche Gespräch. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben.
Ich danke dir auch. Danke. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.